Ansonsten gibt es ja tatsächlich gar nicht mehr so viele Formate in Deutschland. Für mich ist keine Option Deutschland sucht den Superstar, da würde ich nicht hingehen. Man sagt ja immer so schön, die DBK ist das Haus der 100 Berufe. Der Hintergrund war aber doch sehr emotional und traurig. Die Auflagen zum Besuchen waren zu der Zeit wirklich sehr streng. Und man wusste im Grunde genommen, seine Frau will die Nacht nicht überstehen.
Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 30: Frau Olk.
Mein Name ist Julia Olk, ich bin 24 Jahre alt, bin jetzt kürzlich nach Koblenz gezogen, in die schöne Altstadt, habe davor bei meinen Eltern in St. Goar gewohnt und habe direkt nach meinem Abitur die Ausbildung hier bei der DBK angefangen, in 2018.
St. Goar ist doch so eine Sehenswürdigkeit, oder? Da reist man doch so hin.
Ja, das stimmt. In St. Goar befindet sich die Lorelei, also der Lorelei-Felsen, und wir haben auch eine Burg bei uns stehen. Da reisen dann schon immer sehr viele Leute hin.
Seit wann wohnen Sie jetzt in Koblenz?
Seit einer Woche.
Seit einer Woche?
Genau, ganz frisch.
Dann sind Sie, ja, das ist ja toll, das ist ja ganz frischer Eindruck. Erzählen Sie mal, was ist Koblenz für eine Stadt jetzt für jemanden wie Sie, der ganz frisch dahin kommt?
Naja, also Koblenz ist mir ja schon ein Begriff. Also ich wohne ja auch sonst nur knappe 40 Kilometer weit weg, aber eher idyllisch. Und jetzt wohne ich eben genau in der Altstadt, dort, wo sich dann auch die Kneipen befinden. Das heißt, man muss sich schon eher daran gewöhnen, dass halt man vielleicht bis 3, 4 Uhr nachts auch mal von lauter Musik wach gehalten wird. Aber ansonsten wohne ich sehr schön, Altbau.
Sind Sie denn, findet man Sie denn dann auch im Nachtleben oder?
Ja, ab und zu, ja. Ich habe auch nichts dagegen, mal ein Wochenende einfach nur im Bett zu verbringen. Aber ab und zu, ja, gehe ich doch auch gerne mal weg in Koblenz.
Was machen Sie sonst so? Was haben Sie Hobbys oder irgendwas, was Sie so beschäftigt?
Ja, also ich versuche mich immer mal wieder ins Fitnessstudio zu bewegen. Das läuft dann phasenweise ganz gut, dann mal wieder nicht so gut. Und ansonsten würde ich mich als, ich sag mal, Hobbymusikerin bezeichnen. Also ich spiele Gitarre und Klavier und singe in meiner Freizeit.
Alleine oder in einer Band oder?
Ganz alleine. Also ich begleite mich dann auch selbst entweder mit Klavier oder Gitarre.
Ach so, aber Sie nehmen jetzt nicht auf erstmal nur Gitarre und dann setzen sich mit dem Klavier hin und spielen dazu, und sondern immer nur der Reihe nach quasi.
Richtig, genau.
Was machen Sie für Musik?
Ach, ganz unterschiedlich. Aber dadurch, dass ich mich eben instrumental begleite, sind das meistens Akustikversionen von ganz bekannten Liedern, von Metallica bis Deutschrap, alles Mögliche aus älteren Generationen, ganz aktuelle Sachen, ganz unterschiedlich eigentlich.
Singen Sie auch?
Ja.
Ich nehme schon mal an, dass Sie sich auch aufzeichnen, oder?
Mhm. Ja, das tue ich.
Würden Sie denn was davon der Öffentlichkeit auch dann zeigen wollen?
Eventuell, da könnte man drüber sprechen, ja, das muss ich mir nochmal überlegen.
Also es wäre auf jeden Fall eine große Bühne dann für Sie.
Das stimmt. Aber ob ich das möchte, weiß ich noch nicht.
Treten Sie auch auf?
Nein. Also ich habe früher im Schulchor gesungen. Da hatte ich dann öfter mal Auftritte und habe bei Musicals mitgespielt, die von meiner Schule organisiert wurden. Aber als, ich sag mal, Solo-Künstlerin bin ich noch nicht aufgetreten, nein.
Aber Sie covern oder spielen Sie auch eigene Stücke?
Nur covern.
Okay. Also das heißt, Sie sind dann jetzt auch nicht so auf die große Berühmtheit aus, wenn Sie es eher so für sich machen, sondern Sie machen es tatsächlich einfach nur für sich.
Ja, eigentlich nur für mich. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, vielleicht bei dem ein oder anderen Format mal mitzumachen. Vielleicht kommt es ja noch in der Zukunft.
Bei welchem Format zum Beispiel?
Ich könnte mir ja The Voice of Germany tatsächlich vorstellen. Und ansonsten gibt es ja tatsächlich gar nicht mehr so viele Formate in Deutschland. Für mich ist keine Option Deutschland sucht den Superstar, da würde ich nicht hingehen.
Warum?
Aber The Voice könnte ich mir vorstellen.
Warum nicht DSDS?
Weil ich finde, dass es bei DSDS mittlerweile eher um Drama geht und gar nicht mehr so um die Musik selbst, dass viel Selbstinszenierung dahinter steckt und eben nicht mehr die Stimmen oder die Talente dahinter.
Wie sind Sie denn zur DBK gekommen?
Ganz aus Zufall eigentlich. Als ich Abitur gemacht habe, war mein Plan, Psychologie zu studieren. Das war immer mein Traum. Das ist dann am Notenschnitt tatsächlich gescheitert. Und eine gute Freundin von mir hat mir dann gesagt, sie hat sich bei der DBK beworben. Und so wurde ich dann aufmerksam auf das Unternehmen. Der Name selbst, ich denke, den kennt jeder, der im Umkreis von Koblenz wohnt als Arbeitgeber. Aber habe mich dann gezielt damit auseinandergesetzt, was macht die DBK eigentlich? Was macht man in der Ausbildung bei der DBK? Habe mich beworben, kam zum Vorstellungsgespräch und war sehr positiv überrascht, was ich nie gedacht hätte, weil ich mich nicht in einem Bürojob gesehen habe. Mhm. Und so kam ich dann zur DBK und habe direkt nach dem Abitur die Ausbildung angeschlossen, habe diese dann auch verkürzt und bin auch direkt im Unternehmen geblieben.
Was war das denn, was Sie gereizt hat?
Man sagt ja immer so schön, die DBK ist das Haus der 100 Berufe. Und man kann sich als Berufseinsteiger vielleicht noch gar nicht vorstellen, wohin man möchte, in welchen Bereich. Und hier hatte man die Möglichkeit, in ganz verschiedene Bereiche hineinzuschauen, die auch alle unterschiedliche Aufgaben hatte. Und man ist einfach mit der Dauer der Ausbildung auch gewachsen und hat gemerkt, wo liegen denn meine Stärken, wo vielleicht auch meine Schwächen und was passt am besten zu mir.
Mhm. Und wo liegen Ihre Stärken und was mich natürlich auch sehr interessiert, Ihre Schwächen?
Ja, tatsächlich, meine Stärken sind Kommunikation, was ich nie dachte, denn ich war nie der Typ dafür, der gerne im Kundenkontakt war oder auch telefoniert hat. Anrufe beim Arzt hat dann gerne auch mal die Mama übernommen. Und dann hatte ich einen Einsatz im Service Center und habe innerhalb der ersten Woche beschlossen, ja, hier möchte ich bleiben, das macht mir sehr viel Spaß, wenn ich Fragen beantworten kann von den Kunden und Mitgliedern, denen weiterhelfen kann und am Ende des Tages dann auch weiß, ich habe jemanden gerade den Tag versüßt, den Tag gerettet. Das ist definitiv eine Stärke und dass ich sehr einfühlsam bin. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, was ich eigentlich gar nicht dachte, ich bin sehr ungeduldig. Mhm. Ich bin ungeduldig und mag es nicht, mich sehr lange mit einem Vorgang zu beschäftigen, sondern ich arbeite dann lieber doch auf Masse. Also bin dann eher der Typ, der gerne am Tag doch einige Gespräche führt und weiß, ich habe gerade eine Handvoll Leute weitergeholfen, anstatt an einem Fall zu versagen.
Okay, verstehe, wenn Sie das so sagen, ja, überzeugt mich. Aber das haben Sie dann erst, das finde ich ja interessant, das haben Sie dann erst eigentlich über sich gelernt im Vorstellungsgespräch oder in der, als Sie dann auch tatsächlich da gearbeitet haben?
Genau, als ich dort gearbeitet habe, ich dachte vor dem Einsatz im Service Center, dass ich meine Abteilung im Bereich Personal gefunden hätte, wurde dann nochmal im Service Center eingesetzt und habe da dann festgestellt, dass ich gar keine Angst vor unseren Mitgliedern haben brauche, sondern dass wirklich sehr nette Menschen sind, die auch dankbar sind für jede Hilfe, die man anbietet und man sich sehr auf Augenhöhe auch letztendlich trifft und man auch ein falsches Bild im Vorhinein hat. Man denkt eben, man hat den ganzen Tag vielleicht auch mit aufgebrachten Menschen zu tun, Beschwerdebearbeitung, aber so ist es in der Realität nicht.
Dann ist jetzt genau der Punkt, wo Sie uns erzählen, wie die Realität aussieht, würde ich mal sagen. Also können Sie erstmal vielleicht Ihre Abteilung ein bisschen einordnen in das große Ganze, in diese 100 Berufe, die es da gibt?
Ja, natürlich. Das Service Center ist unterteilt in den allgemeinen Bereich und ich speziell arbeite jetzt im Bereich der Krankenversicherung und der Pflege. Das heißt, wenn die Kunden Fragen haben zu ihrer Abrechnung oder Leistungsfragen, dann rufen die bei uns an oder schreiben uns eine E-Mail und wir beantworten dann die Fragen, hören auch vielleicht einfach mal zu, was momentan los ist, wenn Unterstützung benötigt wird. Und ja, das sind so unsere Hauptaufgaben.
Und wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie zum Beispiel so?
Das ist tatsächlich gar nicht so eine leichte Frage. Wir sind ja eine recht große Abteilung auch. Aber bei uns in Koblenz am Standort, wir haben ja mehrere Standorte in ganz Deutschland, nicht nur eben in Koblenz. Mhm. Da sind wir eine komplette Etage in der Hauptverwaltung. Ich würde mal schätzen, 50 bis 60 Mitarbeiter sind wir schon.
Insgesamt?
Insgesamt, ja.
Das heißt, es sind jetzt nicht jederzeit 50 bis 60 im Einsatz?
Nein, manchmal bekommt man es auch gar nicht so mit, weil wir auch Homeoffice haben. Mhm. Das heißt, es ist meistens so eine Handvoll Leute da und die anderen befinden sich dann im Homeoffice und manchmal gibt es Überschneidungen. Manche Kollegen sieht man dann öfter als andere beispielsweise und andere sieht man dann vielleicht auch eher weniger.
Insgesamt arbeiten bundesweit ca. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im telefonischen Service Center der DBK. Also eine Menge Kollegen, die sich um die Belange der Mitglieder kümmern.
Da hatte ich einen Fall und ein Telefonat mit einem älteren Herrn. Das war während der Corona-Hochphase, der mir mitteilen wollte, dass seine Frau verstorben ist. Auch solche Anrufe bekommen wir des Öfteren. Und der Hintergrund war aber doch sehr emotional und traurig, denn seine Frau ist an Corona gestorben im Krankenhaus und die Auflagen zum Besuchen waren zu der Zeit wirklich sehr streng und man wusste im Grunde genommen, seine Frau würde die Nacht nicht überstehen, aber der Mann durfte nicht zu ihr, um sich zu verabschieden und das hat er mir in dem Telefonat dann sehr offen und ehrlich geschildert, auch teilweise über deren Ehe erzählt. Es war sehr emotional, weil ich mir dachte, die zwei könnten meine Großeltern sein. Mhm. Und das war ein Fall, der ja bei dem schon vielleicht danach das ein oder andere Tränchen vielleicht mal verdrückt wurde, weil es sehr emotional war und über den man viel nachgedacht hat.
Sie sind ja noch jung. Wie war das denn für Sie auch? Also wie haben Sie denn reagiert in der Situation?
Also in solchen Situationen versuche ich mich erstmal zurückzunehmen und die andere Person erstmal reden zu lassen. Denn es gibt verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die das sehr sachlich bereden wollen. Es gibt aber auch die andere Art von Menschen, die vielleicht doch drüber reden möchten. Auch wenn man in dem Moment eine fremde Person ist, wollen manche Menschen auch darüber reden. Und dann ist der erste Schritt von mir, erst einmal zuzuhören, wie es der Person geht. Und wenn die Person reden möchte, dann tue ich das auch und versuche, die Person mit ein paar netten und aufmunternden Worten aus dem Telefonat hinauszulassen.
Aber ich meine jetzt ganz konkret. Also wie haben Sie reagiert, als der Mann Ihnen das erzählt hat? Das ist ja schon eine extreme Situation, in der er sich da befunden hat.
Ja. Definitiv. Also ich habe es mir, wie gesagt, erstmal nur angehört, um mich auch in die Situation hineinzudenken, denn dann kann man auch viel besser ansetzen. Ich habe es mir erstmal angehört, die Sache erstmal auf der sogenannten Beziehungsebene abgefedert, mein Beileid ausgesprochen, dass ich mir vorstellen kann, dass das Ganze sehr schwierig für ihn sein musste, dass er sich von seiner geliebten Frau eben nicht mehr verabschieden konnte. Und dann sind wir wieder aufgetaucht, sind wieder auf das Sachliche zurückgekommen, dass wir klären konnten, wie geht's jetzt mit den Verträgen weiter, was ist vielleicht auch von seiner Seite aus zu tun. Und so ist das Gespräch dann nach und nach, ja, sozusagen geendet.
Sind Sie denn, haben Sie das Gefühl, dass Sie so vorbereitet sind für solche Situationen? Also
nein. Dadurch, dass jeder Mensch anders ist und auch jedes Telefonat anders, weiß man nie, was kommt. Vorbereitet ist man eigentlich nie. eine Ausdrucksweise, die bei dem anderen vielleicht sehr positiv ankommt, kann von dem Nächsten wieder sehr negativ aufgenommen werden. Jeder ist eben ganz anders. Das heißt, auf jeden einzelnen Kunden und auf jedes Mitglied muss man sich ganz individuell einstimmen und anpassen.
Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie Worte gewählt haben, wo Sie dachten, das funktioniert so, das habe ich vielleicht an anderer Stelle schon mal gemacht, aber dann haben Sie gemerkt plötzlich so, ach so, mein Gegenüber versteht das völlig anders.
Definitiv, da war es tatsächlich auch ein Todesfall. Ich finde, es gehört einfach dazu, dem Kunden zumindest auszudrücken, dass man sein Beileid bekundet und einem die Situation leid tut. Aber in einem Fall ist das Ganze sehr negativ angekommen. Da habe ich dann als Antwort bekommen, ja, aber Sie kannten die Person doch gar nicht. Das erwartet man in dem Moment gar nicht, dass man für eine nett gemeinte Aussage dann vielleicht auch ein negatives Feedback bekommt. Mhm. Aber in solchen Situationen versuche ich einfach immer gelassen zu reagieren, mich auf den Kunden, wie gesagt, einzulassen, auch mich zu erklären, wie ich das Ganze gemeint habe, weil dann können auch weniger Missverständnisse verstehen. Vielleicht nochmal klarstellen, dass es mir nicht um die Person ging, aber es mir leid tut für den Verlust der Person, die gerade anruft, dass ich mir vorstellen kann, dass die Situation gerade nicht einfach ist und damit möchte ich einfach mein Mitleid bekunden.
Das ist natürlich eine sehr traurige, ein trauriger Hintergrund, von dem Sie erzählen. Haben Sie denn auch auf der anderen Seite so lustige Momente, die man auch schön mal abends an der Theke weitererzählen kann?
Ja, definitiv. Das sind einige. Wir haben wirklich sehr lustige Mitglieder, die dann gerne auch mal ein bisschen abschweifen, aber dafür sind wir ja letztendlich auch da. Ich kann mich noch gut an einen Fall erinnern, auch mit einem älteren Herrn, der auch in der Rente ist, der viel reist. Und am Ende des Gesprächs hat er nochmal nach meinem Namen gefragt. Und mein Vorname ist Julia. Und dann hat er mich sofort gefragt, ob ich denn schon mal nach Verona gereist sei. Und es war nicht der Fall, das ist ja der Spielort von Romeo und Julia. Und er hat mir dann breit von seinen Reisetipps von Verona erzählt, wie ich am günstigsten ins Kolosseum komme oder ins Theater dort, hat er mir dann erzählt. Oder was auch ganz lustig ist, Fußballbegeisterte kennen vielleicht den Namen Olk vom ehemaligen Bayern-Spieler. Und es gab dann auch schon den einen oder anderen Kunden, der mich dann am Ende gefragt hat, sagen Sie mal, sind die Enkelin vom Werner Olk, von dem Bayern-Spieler? Also es sind schon wirklich sehr lustige Sachen auch vorgekommen bei uns. Oder Streitigkeiten, Ehepartner und Ehemann, also dass eine Ehefrau und Ehemann am Telefon im Hintergrund eine Grundsatzdiskussion führen und man ist mittendrin im Geschehen und wird auf einmal in die Eheprobleme mit eingebunden. Alles schon vorgekommen.
Jetzt sind Sie aber über die Antwort hinweggegangen. Sind Sie denn jetzt verwandt mit dem Bayern-Olk oder nicht?
Nein, bin ich nicht. Also schade. Vorher wusste ich gar nicht, dass dieser Mann existiert. Es ist nicht mein Großvater.
Okay, ehrlich gesagt, ich kenne ihn auch nicht, obwohl ich mich so im weitesten Sinne schon als Fan bezeichnen würde.
Da fällt mir tatsächlich noch ein Fall ein. Dort wurde ich tatsächlich in einen kalten Scheidungsprozess mit eingebunden. Und zwar hatte ich die Noch-Ehefrau am Telefon, die Belege für sich eingereicht hat. Sie war also in dem Vertrag des Mannes noch mitversichert, konnte aber selbst keine Entscheidung innerhalb des Vertrages treffen, weil keine Vollmacht hinterlegt war. Und nun mussten wir natürlich entscheiden oder klären, wie kann denn die Frau, die nur noch per Anwalt mit ihrem Mann kommuniziert, denn an ihre Rechnungen kommen? Also wie kann sie die einreichen, um letztendlich auch die Erstattung dafür zu bekommen? Und dann habe ich angeboten, dass man den Vertrag abtrennen könnte in eine eigene Servicenummer. Und das wollte die Kundin dann wiederum nicht, weil sie gesagt hat, ja, dem Mann wäre nicht aufgefallen, dass er immer noch die Versicherungsbeiträge zahlt. Und wenn sie ihren Vertrag abtrennen lässt, dann muss sie den ja selbst zahlen.
Ja.
Und da ist man natürlich auch in einem gewissen moralischen Zwiespalt, weil man möchte der Person weiterhelfen, aber denkt sich im anderen Moment natürlich, ist das denn moralisch vertretbar? Dann hat man hin und her überlegt, auch den Außendienstmitarbeiter mal mit ins Boot geholt, um eine Lösung zu finden. Und einen Tag später hat sich die Dame dann gemeldet, hat mir mitgeteilt, dass sie das moralisch nicht vertreten kann und möchte dann doch die Abtrennung des Vertrages.
Sie konnte das moralisch nicht vertreten?
Genau, sie hätte dann nochmal mit ihrer besten Freundin telefoniert und die hat ihr ins Gewissen geredet, dass man das nicht macht, dass sie ja dann den Mann auch oder noch Mann hintergeht und hat sich dafür entschieden, dann doch einen eigenen Vertrag bei uns zu machen und nicht den Mann die Beiträge zahlen zu lassen.
Das ist dann aber ja keine ganz dramatische Scheidung. Da kenne ich ja andere Geschichten, wo dann die Moral auch in so einem Fall nicht mehr so richtig greifen würde, glaube ich.
Das stimmt schon, aber sie hat schon auch ausführlich geschildert, dass die beiden halt nur noch gerichtlich miteinander sprechen. Okay. Also da war auch eine Kommunikation zwischen den beiden gar nicht mehr möglich. Als ich dann angesprochen habe, dass sie das vielleicht auch noch mal mit ihrem Nochmann besprechen sollte, um eine Lösung zu finden, hat sie direkt abgeblockt und gesagt, dann machen Sie das lieber, ich rede mit dem Mann kein Wort mehr. Okay. Also da wurde man dann auch schon in diese Beziehungsthematik mit reingenommen.
Gut, das klingt dann aber tatsächlich ernst. Und was hätten Sie, jetzt sind Sie ja quasi dann, glücklicherweise sind Sie ja rausgekommen aus der Nummer, aber was hätten Sie denn gesagt, wenn jetzt nichts gekommen wäre von der Ehefrau?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn dieser Fall, der ist auch in unserer Abteilung etwas rund gegangen, weil man natürlich auch andere Meinungen mal einholen wollte. Wie würde vielleicht ein anderer Kollege in der Situation reagieren? Und wir standen tatsächlich an diesem Punkt vor einer Sackgasse, weil wir ja auch den Versicherungsnehmer in dem Fall nicht übergehen dürfen. Man muss immer dann trennen, man möchte der Person weiterhelfen, aber irgendwo sind einem auch die Hände gebunden, weil man sich eben auch an rechtliche Grundlagen binden muss. Und die Situation, die findet man ganz oft wieder, dass man ganz, ganz oft den Leuten helfen möchte, aber es auch gewisse Situationen gibt, die nicht in unserem Handlungsspielraum sind, da können wir gar nicht weiterhelfen.
Das heißt, Sie hätten dann, also aufgrund der Regularien, sage ich mal, hätten Sie sich dann melden müssen bei dem Ehemann.
Richtig, genau. Und darum hat sie mich dann eigentlich auch gebeten, dass ich nicht sagen soll, dass sie da angerufen hat, weil dann würde ja rauskommen, dass er ja auch noch die Beiträge zahlt für sie. Von daher ist man da wirklich sehr in der Zwickmühle. Aber es wäre letztendlich die einzige Möglichkeit gewesen, dass man vielleicht das Gespräch auch dorthin sucht, um mit dem Versicherungsnehmer auch eine Möglichkeit zu finden, wie beide Parteien, Frau und noch Ehemann, eben unter dieser Vertragsnummer zusammen versichert sein können und beide eben nicht übergangen werden.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.